Willkommen beim Matz Ab Podcast. Hier bist du richtig, wenn du Lust auf eine spannende Reise durch faszinierende Geschichten und mit inspirierenden Persönlichkeiten hast. Von den VIPs bis hin zu den stillen Helden von nebenan. Dein Gastgeber Matze trifft sie alle. Bist du neugierig darauf, das Einzigartige in jedem von uns zu entdecken? Bist du bereit für Stories, die unter die Haut gehen, die dich begeistern und vielleicht sogar deinen Weg verändern können? Dann schalte ein bei Matz Ab. Jeden Monat am 13. um 13.10 Uhr. Matz ab!
Willkommen in einer hoffentlich gemütlichen Stube zu einer neuen Folge. Und um diesmal richtig zu starten, muss ich ein bisschen ausholen. In meiner Dezemberausgabe sprach ich mit Sadaf Zahedi, die über ihr Projekt Bildung ohne Bücher berichtete. Eine Initiative zur zweisprachigen Bildungsförderung für analphabetische Kinder in den ländlichen Regionen Afghanistans. Also liebe Grüße schon mal hier an dieser Stelle. Wir sprachen auch unter anderem über die Benefizgala kurz vor Weihnachten und das Line-Up beinhaltete einen Namen, der mich kurz zusammenzucken ließ. Neben Benobi, Khaled und Melissa Kalai war auch Negar Amiri mit am Start. Und an ihr kommt derzeit keiner vorbei. Sie ist Autorin, erhielt 2023 den Deutschen Comedypreis als beste Newcomerin, ist im Fernsehen und natürlich auf den Bühnen zu sehen. Doch wer sich mit ihr beschäftigt, merkt schnell, es geht nicht nur um Dating-Klischees oder Allmann-Stories, sondern auch um Tiefgang. Und das wird richtig deep, denn ihre Geschichte ist komplex. 2005, mit 11 Jahren, flüchtete ihre Mutter mit ihr nach Deutschland aus dem Iran. Das Leben dort ist geprägt durch Angst. Es war und ist gefährlich, dort beispielsweise laut Musik im Auto zu hören oder unverheiratet als Frau auf die Straße zu gehen. Somit vergrößerte sich der Wunsch nach Freiheit. Freiheit, ein Gefühl, was Negar unter anderem aus Britney Spears Musikvideos herausgezogen hatte. Die Freiheit hat sie erstmal in Deutschland gefunden. Doch ein inneres Auseinandersetzen mit den relevanten großen Themen des Lebens bleibt. Sie ist sehr erfolgreich, jedoch sagt sie selbst, nicht der Erfolg macht glücklich, sondern die innere Stille und der Seelenfrieden. Alles das, was von innen nach außen scheint. Sie stellt sich oft die Frage, sagt sie selbst, warum mache ich das hier alles? Was will eigentlich raus? Und die Antwort ist, ich gebe alles, um Frauen eine Stimme zu geben und Licht auf diese Menschen zu lenken. Und eine Inspiration bezieht sie aus dem Wald und aus der Spiritualität. Und das teilen wir. Sie hat das Buch, was Frauen denken, aber nicht sagen, geschrieben, ist auf Next Level und Nightwatch-Tour und flext die ARD-Mediathek mit den Sendungen Update und Never Ever. Das alles schreit nach einem Interview und einem Gespräch mit Fragen, die es so vielleicht noch nicht gegeben hat. Und ich bin wirklich so froh, heute mit Negar Amiri zu sprechen. Und so schön, dass du da bist und wir uns wiedersehen.
Hallo lieber Matthias, ja vielen Dank für diese sehr nette Moderation, die mich natürlich sehr freut. Danke. Ja, freue mich sehr und bin sehr gespannt.
Sehr schön. Wie hast du eigentlich den Abend damals, ich glaube es war am 20. Dezember so in Erinnerung, als wir im Klärchens Ballhaus mit Sadaf Zahedi quasi ja, den Abend erlebt haben und du warst ja auch auf der Bühne, du hast es ja auch unterstützt, sie waren vorher bei mir im Podcast, aber da war ich ja lediglich im Publikum. Ich fand den Abend, das hatte so eine bestimmte Energie, wie hast du das so empfunden damals?
Ja, das war ein Abend definitiv mit sehr viel Tiefgang, eine ganz besondere Stelle, wo sich sehr viele besondere Menschen, besondere Künstler zusammengefunden haben auf einen Haufen quasi und Tolles geleistet haben, würde ich sagen. Und das mit dem Hintergrund, das Licht eben auf Menschen zu lenken, die nicht gesehen werden. Und die Sadaf hat das Ganze organisiert, soweit ich weiß, sehr spontan. Ich habe die Anfrage per E-Mail bekommen und ich schaue nicht immer und nicht immer pünktlich in meinem eigenen Post. Aber in dem Moment habe ich Sadafs Anfrage gesehen und da habe ich direkt irgendwie, da war ein inneres Ja da. Und wenn das da ist, dann ist es immer auch intuitiv die richtige Entscheidung. Und ich wusste, ja, das passt gut. Und ich war zufälligerweise einen Tag vorher sogar in Berlin, was nicht häufig vorkommt.
Ach so,
ich reise ja so generell viel, aber genau an dem Tag, also einen Tag vorher war ich in Berlin für einen anderen Auftrag. Deswegen war das so, ja, es muss. Ja, ne? Und das war ganz, ganz toll. Und wir konnten das super verbinden. Und es war sehr emotional. Also,
oder?
Die Energie war zwar, ne, also es, ich würde sagen, die, wenn wir über die Energie sprechen, es war zwar eine Schmerzenergie da, aber auch eine Hoffnung. Es war eine hoffnungsvolle, zuversichtliche Energie, die in dem Raum war. Und die Menschen konnten sich hinter ihrer, also gefühlt so, hinter ihrer Fassade so zeigen und da war keine Maske auf der Bühne und war zwar geschminkt, wie immer, 2 Tonnen Make-up drauf, aber die Maske, die man sonst auf hat, konnte ich mal für eine Weile ausziehen. Das war sehr schön.
Ja, fand ich auch. Und wir alle, und so unterschiedlich, wie die Gäste auch da waren, habe ich so das Gefühl gehabt, uns eint doch alle so dieses Menschsein, ne? Und da passt vielleicht auch jetzt das Wort Freiheit und so. Und das waren so Punkte, deswegen bin ich so intensiv auch darauf eingegangen. Klar, dein Bühnenprogramm ist mega und mega lustig und das ist auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und deswegen bist du auch so erfolgreich in dem, was du tust. Obwohl so Erfolg finde ich immer so ein schwieriges Wort, ne? Das definiert ja jeder so selbst. Aber deswegen bin ich darauf eingegangen, weil ich so aus den ganzen Sachen, die du so geschrieben hast und gemacht hast und erzählt hast oder auch interviewt wurdest, so rausgezogen, Freiheit, so ein Bauchgefühl und so. Es gibt ja diese berühmte Waldstory, deswegen bin ich nochmal darauf eingegangen und so. Und das ist ja super, so super cool. Und ich glaube nicht, dass viele so in diesem Stil auch über Spiritualität sprechen, wenn es auch um Comedy geht. Und deswegen finde ich das halt total super. Und steigen wir mal direkt ein, weil ich habe mir so gedacht, so viele Comedians betonen ja auch, dass Humor oft als so Überlebensmechanismus in schwierigen Zeiten dient oder genutzt wird und Comedy als Therapie. Und ich habe gerade auch schon mal angeteasert, so was deine Geschichte auch ist. Was ist denn für dich das Wertvollste bei deinem Job oder beim Stand-up? Über das Verarbeitete und Vergangene jetzt zu lachen, oder ist vielleicht auch das Weinen und vielleicht der Schmerz beim Auseinandersetzen so das eigentlich Entscheidende gewesen bei dir?
Ich glaube, alle gute Künstler oder alle gute Comedians vor allem, also ich spreche jetzt erstmal nur mal von meinem Bereich, wobei ich denke, dass es sich auf mehrere Kunstformen übertragen lässt, dass die besten Künstler oder Comedians, die ich persönlich auch gut finde, ohne jetzt groß Namen zu nennen, die haben immer einen großen Schmerz erfahren und sie haben alle, ne, ich finde, gute Comedy basiert auf wahrem Schmerz, den man irgendwie übertönt hat und jeder hat die eigene Art und Weise, mit Schmerz umzugehen. Man kann das in verschiedenen Kunstformen machen. Du kannst es mit Musik darstellen. Du kannst es ne, mit Büchern als Autorin oder eben durch Comedy. Und Comedy ist die Form, die eigentlich oberflächlich gesehen wie so eine Fassade ist, wie so eine Maske von Menschen, die aus ihrem Schmerz versucht haben, also die versucht haben, ihren Schmerz lustig zu verarbeiten. Und oft oder in der heutigen Zeit, wo alles ein bisschen deeper wird, wo viele auch mehr in die Tiefe gehen, spürt man, oh, der Mensch hat aber viel durchgemacht und daher kommt eben Comedy. So, und das kann ich auch auf mein Leben übertragen.
Ja, und würdest du sagen, dieser Druck ist genau da, also genau das, wo wir auch hin müssen, also weil das irgendwie auch gut ist, weil man irgendwie offener wird, oder darf auch Humor einfach mal ganz oberflächlicher Humor sein? Also
Humor darf auch oberflächlich. Ich mag auch, also ich persönlich kann über sehr vieles lachen, bin ein Mensch, der leicht lacht, viel lacht und auch über sehr schlechte Witze auch mal. Es muss auch nicht immer Tiefe haben. Und ich glaube, diese Tiefe, ich glaube auch die Künstler, die sehr stumpfes Programm hatten, wo man sagen würde, es ist eigentlich sehr stumpf und sehr oberflächlich. Ich glaube, selbst die haben gewisserweise auch Schmerzen erfahren, die sie unbewusst verarbeiten. Vielleicht nicht mit tiefgründigen Texten, aber ich glaube, auch dahinter verbirgt sich oft ein Schmerz. Selbst bei den Künstlern, wo man sagen würde, oh, die machen ja sehr oberflächliche, stumpfe Comedy.
Ja. Die Frage ist natürlich dann auch genau, ist das quasi deren eigene Geschichte oder eigene Comedy, die dahinter steckt, oder ist das einfach nur auch, um irgendwelche Klischees zu erfüllen? Ich finde ja Klischees gar nicht so schlecht manchmal, weil das ist natürlich so ein gutes Handwerk, etwas bildlich darzustellen, ne? Und dann vielleicht auch noch so drauf einzugehen und irgendetwas mit Humor verarbeiten. Aber ich gehe nochmal drauf zurück, ist es so, wenn du jetzt so an deine so Geschichte so denkst, ist da durch Comedy viel verarbeitet und abgeschlossen, oder bleibt es? Ist es
Ich
so
würde sagen,
unerschöpflich?
dass ich würde sagen, dass man gewisse, dass man Traumata im Leben jetzt nicht immer nur durch Comedy therapieren kann. Ich glaube, Comedy ist wie Ibuprofen oder so. Du kannst es kurz mal wegstecken und mal darüber hin. Also so, ich glaube, du kannst so die Probleme so ein bisschen wegdrücken oder so für den Alltag, so ganz in der Tiefe therapieren. Da muss man schon auch, da habe ich eine andere Sicht. Ich glaube, da muss man schon tiefer hinschauen, was ist passiert, was hat man erlebt, auch in Therapieform oder eben mit anderen Methoden. Aber ich glaube schon, dass so Humor, ne, so ein, wie so ein Booster sein kann, der dich gut durchs Leben trägt und Situationen
Ja.
erträglicher macht.
Ja. Bist du dadurch auch ein guter Booster für dein Umfeld? Was würden die sagen?
Ich bin ein guter Booster für mein Umfeld, wo ich nicht immer sehr, also ich bin schon lustig, aber ich kann auch sehr, Privat war ich früher tatsächlich lustiger, würde ich sagen. Aber doch, ich setze Humor schon auch oft im Alltag ein, um Booster für Freunde zu sein.
Ja, hilft ja auch, ne? Das ist ja wirklich, also so wie du sagst, manchmal so eine bestimmte Situation zu überstehen. So,
Ja,
wenn man,
definitiv.
oder? Wenn man
Definitiv,
auf
definitiv.
Reisen ist, zum Amt muss, einkaufen oder so. Ja, genau, ja.
Ja, ich meine, wenn da irgendwie, keine Ahnung, wenn ein kleiner Konflikt ist, man zieht sich kurz an und dann ist
Ja.
es oft so, dann macht man einen Witz und es ist schon wieder alles gut, ne? So ein Lächeln oder es gibt auch Situationen, ne, man kann, ich finde, Humor kann man auch einsetzen. Weiß nicht, jemand macht sich große Sorgen und dann übertreibst du diese Sorge so sehr, bis es fast unrealistisch wird. Und dann ist es auch wieder, dann lacht man darüber und dann ist die Sorge so ein bisschen auch für einen kurzen Moment nicht mehr so stark, ne? Also kann man schon gut einsetzen. Humor ist eine sehr schöne Energie und macht ja auch glücklich. Man sagt ja auch, ne, Menschen, die viel lachen, die bleiben einfach jünger, die sind gesünder. Ja.
Ja. Ich denke auch, ich denke, es hat auch viel mit dem Inneren zu tun, also mit dem Sein zu tun. Also wenn man irgendwie fröhlich ist, also Humor ist nicht gleich Fröhlichkeit, ne? Aber ich glaube, du verstehst schon, was ich meine. Also wenn man fröhlich ist, das überträgt sich ja auch. Und ich denke, so Humor ist vielleicht auch so ein Punkt, also matcht es oder nicht mit einer anderen Person, oder? Weil ich glaube, wenn man viele so augenscheinlich erstmal nicht leiden kann, dann findet man die, glaube ich, auch sehr unlustig, ne? Und denkt sich, oh Gott, so,
Ja.
aha. Oder Personen finden sich manchmal lustig und man denkt sich, du bist da vielleicht auch erstmal der Einzige oder die Einzige,
Ja,
die sich da lustig findet.
absolut. Und
Du hast
wiederum, wenn man
mal.
lustige Menschen trifft, ist einfach so, ich weiß nicht, lustig, also humorvolle Menschen sind einfach für mich, das ist, wenn man so den gleichen Humor hat oder verlangt, das ist so das Schönste ever, ne? Das ist
Voll.
einfach unbeschreibliches
Voll.
Gefühl.
Voll. Und das ist auch noch dein Job. Ist auch schon cool, oder? Das ist also ein.
Ja, und das habe ich gar nicht so, ich konnte es ganz viele Jahre, bis vor kurzem sogar nicht realisieren, dass ich es jetzt zum Job gemacht habe, weil ich war schon früher so in der Klasse, habe ich extra komische Witze gemacht oder dumme Sätze rausgelassen, damit die anderen lachen und klatschen. Und eigentlich war das so immer so mein Alltag. Und Freundinnen von mir meinen, ey, das war doch eigentlich klar, dass du irgendwann mal Comedy machst, wo ich mir denke, das war mir selbst aber nie bewusst. Und ja, und jetzt, das ist echt absurd, dass ich damit mein Geld verdiene. Das ist, ja, keine Ahnung.
Kannst du das annehmen und
Komisch.
sagen, ja, das mache ich jetzt und ich bin auch da ganz gut drin? Also kann man das so für sich auch in so ein Selbstvertrauen oder so ein Selbstbewusstsein umwandeln, von wegen, gut, ja, das war mir gar nicht so klar, aber jetzt mache ich es, weil
Mittlerweile ja.
es fällt noch leicht und man lernt ja auch. Auch wenn, glaube ich, ich glaube, du hast es auch mal gesagt, das fand ich eine super Erklärung. Ich glaube, Stand-up ist auch ein bisschen Handwerk, weil das könnte man ja eigentlich erlernen, so,
Genau.
ne? Also, wann ist jetzt so eine Pause, ein Zeitpunkt und so Pointe? Aber Humor kann man ja eigentlich nicht erlernen. Also, ich glaube, so, wenn, das ist ja, glaube ich, so ein Zusammenspiel. Eigene Geschichte, eigene Erfahrungen, eigenes, ja, was man verarbeitet hat, dann Humor und dann umgesetzt mit einem Handwerk zum Stand-up, oder?
Genau. Also Stand-up Comedy ist definitiv auch ein Handwerk, den man erlernen kann. Also jeder kann es machen. Und ich glaube selbst sogar, also es gibt wirklich auch Menschen, die einfach privat wirklich gar nicht, also sind nicht humorvoll. Du sagst, die sind sehr trocken und das sind sehr gute Stand-up-Comedians, weil die es handwerklich einfach super machen. Ne? Ob das jetzt so die größere Masse erreicht und dieser Humor so rüberschwappt oder die Ausstrahlung und die Energie ist eine andere Sache, aber ich glaube schon, dass viel mehr Leute, viele haben Angst vor der Bühne auch, ne? Das ist so immer auch so. Dazu gehört auch so den Mut, sich irgendwie vor ein Publikum zu stellen, auch, aber es ist erlernbar.
Du zeigst es ja auch und auch abseits der Bühne, also wenn du oder abseits von deinem Programm, finde ich so, das spürt man ja auch immer eine gewisse Energie und ich sage es mal so Spritzigkeit, wo man jetzt weiß, oh, du bist jetzt ohne deine Lines irgendwie eine ganz andere Person. Ich denke mal so an diesen traurigen Clown, ne? So, der dann irgendwie so die Maske abmacht und nur noch so leidet, weil ich glaube, also ich habe schon auch das Gefühl oder das Bild habe ich von dir oder so wirkst du, ne? Dass es einfach du auch bist. Und ich glaube, das fand ich echt ganz interessant. Mit Pierre M. Krause, glaube ich, hast du auch über Verlustängste gesprochen und so, die sich auch manchmal durch das Dating, im Dating oder so gezeigt haben. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, die gebe ich jetzt einfach mal weiter, weil wir haben, oder ich habe das große Thema Freiheit so oft gemacht in meinem Intro. Ich habe das einfach mal so in den Mund gelegt, aber darüber hast du ja auch schon gesprochen. Und so Angst über Verlust. Kannst du aus diesem Konflikt, also Freiheit und vielleicht Verlustangst, irgendwie so eine Stärke ziehen? Also sind das zwei Polen, die sich bedingen und wo du denkst, ja, in diesem Spannungsfeld bewege ich mich und kann aber das für mich nutzen. Vielleicht auch für die Arbeit, aber natürlich auch privat,
Ja.
ne? Wenn du das teilen magst.
Ja, also ich glaube mal, wenn ich eine Verbindung herstellen müsste innerlich zwischen Freiheit und Verlustangst, ist es so ein bisschen, dass meine Mutter quasi die Freiheit damals, also wir mussten sehr viel aufgeben, um der Freiheit zu kommen, die wir hatten in Deutschland. Und das hieß, ich sage immer so, ja, wir haben quasi unser sicheres Leben, also es war nicht sicher im Iran, aber wir hatten, ne, unsere Umgebung, ich bin sehr behütet aufgewachsen im Iran, überbehütet, würde ich sagen, und wir hatten wirklich alles und das drumherum war gesetzt. Mein Opa hat im Iran gelebt, unser schönes Haus und Zuhause, und wir haben quasi das alles aufgegeben und kamen dann nach Deutschland für die Freiheit. Und es gibt Momente, die ich nie vergessen werde, wie ich so das letzte Mal meine Tante, die wie so eine zweite Mutter für mich war, gesehen habe, so an unserem Haus, und wir so vorbeigefahren sind. Und das war so ein Moment, wo sich plötzlich dein Leben, also wo ich entwurzelt wurde. Und diese Entwurzelung ist etwas, ich glaube, das ist so ein Gefühl, das kriegt man fast nicht mehr weg. Und das war eher das, was dominiert hat, jahrelang, wo ich dachte, oh Gott, ich vermisse meine Heimat, ich will nach Hause. Und das Absurde ist an der Freiheit, dass man, also wenn du es innerlich nicht spürst, spürst du es auch nicht äußerlich so. Das heißt, du kannst in ein freies Land leben. Wir mussten kein Kopftuch mehr tragen. Wir waren plötzlich frei. Wir haben frei gelebt, haben auch, ne, meine Eltern sind sehr modern und europäisch, und ich hatte viele Freiheiten, aber das innerlich auch für sich zu spüren und als innerlichen Zustand auch wahrzunehmen und nach außen zu leben, das ist wieder eine andere Geschichte, so, ne? Weil jahrelang hat eher das Gefühl von entwurzelt sein dominiert und ne, die Verlustängste, die damit einfach vorhanden sind, die sind immer noch da. Aber ich versuche mir immer wieder auch zu sagen, hey, die Freiheit ist da, und das kann man antrainieren, das kann man fühlen, aber das ist eine innerliche Sache. Ich glaube, Freiheit ist eine innerliche Sache auch, wenn man auch in der Freiheit ist.
Vielleicht besonders, wenn man diesen Vergleich hat, den viele also EuropäerInnen ja gar nicht haben, weil wir nicht so eine Geschichte haben wie du und deine Familie. Und ich habe mal gelesen und gehört, ich glaube, der Rosenduft, also im Garten, das war so für dich eins der schönsten, ja, Gerüche oder Erinnerungen, sag ich mal. Und ich glaube,
Ja.
Nuruz, oder? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ist das dieses persische Neujahrsfest
Nuruz,
und so?
genau, das
Ne,
Neujahr,
genau.
genau. Ja,
Wo
ja,
du
ja.
das hast, so ganz intensiv und schön als Erinnerung, ist das, was dich heute noch so beeinflusst? Also, weil das hat ja auch so was Tragisches, wenn man an etwas Schönes denkt, wo aber die Zustände gerade wirklich katastrophal sind. Und ich glaube, du warst seitdem ja auch, glaube ich, einmal erst wieder im Iran, oder? Wenn
Einmal,
ich,
genau. Und
ne,
das war
genau,
so ein
ja.
Moment, der viel bewegt hat. Du hast genau den Punkt angeleitet, den ich jetzt gesagt hätte. Ganz toll. Weil genau das war der
Okay, super.
entscheidende, also ich, genau, also echt gut. Denn ich habe, wie gesagt, jahrelang, so ich würde sagen, ne, bevor ich wieder nach Iran gereist bin, habe ich jahrelang die Heimat vermisst. Es war wirklich so schlimm, dass ich geträumt habe, ich bin zu Hause, und ich wusste, ich träume, ich so, oh, noch einmal zu Hause gucken. Und also es war wirklich so wie. Das war sehr tragisch für mich. Und meine Mutter hatte immer große Angst, dass ich in die Heimat gehe, fliege. Und die hat ihm gesagt, auf gar keinen Fall. Und die ist immer eine sehr ängstliche Person. Und mir war es irgendwann sowas von egal. Ich habe meinen iranischen Pass beantragt mit unbefristetem Aufenthalt. Ich habe den iranischen Pass genommen, bin einfach, ich hatte kein Geld. Damals war ich nicht erfolgreich. Hab von einem Kumpel Geld geliehen. Ich so, bitte, ich muss nach Iran. Der hat es auch vorgelegt und so, ne? Und dann bin ich einfach in die Heimat geflogen. Und ich kam überraschend, nein, keiner hatte Bock auf mich. Mein Opa war so, oh Gott, was machst du? Weil alle hatten Angst um mich, weil die kannten mich auch. Ich bin so mega europäisch geworden irgendwann und frech und hab mir, also ne, und die meinten, ey, die Frau im Iran, das kann nur in die Hose gehen. Und mein Opa so, was machst du hier? Meine Tante so, was machst du hier? Und ich so, ich bin jetzt da. Ich will jetzt meine Heimat sehen. Und das war so ein entscheidender Punkt, denn da habe ich es plötzlich, es war wie so eine Backpfeife, die mir das Leben gegeben hat und der mich aber sehr aufgeweckt hat, weil ich gesehen habe, Oh mein Gott, dieser Traum von dem Garten und die Blumen und das, was ich als Kind, diese kindliche, naive Erinnerung, die ich hatte von unserem Zuhause, die gibt's gar nicht. Das war eine Illusion. Das war eine Illusion, die ich aus der Kindheit hatte. Schöne Erinnerungen, die jedes Kind in der Kindheit haben sollte, im Optimalfall, was leider nicht überall der Fall ist. Und da gehöre ich immer noch zu den Privilegierten, die überhaupt diese schönen Erinnerungen hatten. Aber da an dem Punkt habe ich gemerkt, so, wow, nee, es ist alles nicht so, wie ich dachte. Und so viel Leid, so viel Trauer, so viel verschwendetes Potenzial, so viel, nee, nicht mal verschwendet, ich würde nicht verschwendet sagen, das war der falsche Begriff, sondern so viel eingesperrtes Potenzial, so viele
Okay.
Menschen, die ausbrechen wollen und gar nicht können und
Nicht
heimlich
genutzt und so,
Partys
ne?
machen,
Ja.
nicht genutzt. Und da weiß ich noch, dass ich tagsüber teilweise bis 16 Uhr geschlafen habe, weil ich glaube, bewusst habe ich es damals gar nicht wahrgenommen, weil damals war ich Partygirl, ich habe nichts gecheckt, ich wollte nur rauchen, feiern. Aber unbewusst war diese Illusion von mir, ich kann irgendwann mal in meiner Heimat glücklich werden, weg. So. Und das war so ein Aufweckruf. Und ich habe viele Frauen gesehen, die deren Traum ist es, irgendwann mal frei zu sein. Und ich glaube, unbewusst habe ich dann gemerkt, so, nee, ich kann dankbar sein. Ich da, auch wenn ich es nicht zugegeben habe, aber ich kann dankbar sein. Und das war so ein Switch, Matthias, wo ich plötzlich angefangen habe, mein Leben in Deutschland dann wirklich, es hat sich von 100, also um 180 Grad gedreht, alles. Und ich glaube, das war eigentlich der Turning Point in meinem Leben, zu sehen, hey, das Leben, was ich führe, davon träumen so viele Millionen Frauen. Und irgendwie ist es nicht fair, wie ich damit umgehe und dass ich es mit Füßen trete.
Ja, vielleicht hast du genau das gebraucht. Vielleicht hat dich dein Inneres so getrieben, um diese Erfahrung zu machen, um zu sagen, okay, jetzt habe ich das da dort vor Ort vielleicht nochmal mit dem Erwachsenensein besser verstanden oder anders
Ja.
verstanden, nicht besser, anders verstanden. Ne? Und genau, und das war wahrscheinlich, dann kam diese durch private Ereignisse, dieser Waldspaziergang, wo du dich so erfüllt gefühlt hast. Ne? Ich glaube, du hast mit dem Rauchen, mit dem Trinken, mit dem Feiern aufgehört, aber einfach. Also nicht, um dich zu kasteien, sondern einfach um, du hast es einfach gespürt, es ist an der Zeit, ich komme in eine andere Energie, oder? Also es,
Ich finde,
du findest
genau,
vielleicht besser
absolut,
zu
sorry.
dir oder so, ne? Ja, nee, bitte, gerne. Deine
Ich
Geschichte.
finde, der Weg zum Erfolg ist auch, sich manchmal zu fragen, was kann man weglassen? Ich finde, wir fragen uns immer, was kann ich tun, was kann ich machen und wie kann ich, wo kann ich hinrennen? Und ich glaube auch, dass es sehr viel ausmacht, was man weglässt im Leben, um auch auf den richtigen Weg zu kommen. Abgesehen von den Schritten, die man natürlich gehen muss, ne? Das fliegt ja nicht zu dir, nur weil du ein paar Sachen weglässt. Aber bei mir war es, und das ist für jeden anders, ne? Bei mir waren es einfach zu viele Partys, die Energie oder den Humor, den ich nach außen getragen habe. Ich würde sagen, das, was ich jetzt beruflich mache, habe ich früher auf privater Basis gemacht und musste noch draufzahlen. Ich bin feiern gegangen, habe andere zum Lachen gebracht, war so die Partymaus, Entertainerin umsonst so und dachte mir so, nö. Ne, also ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich habe das weglassen. Ich habe mich erstmal ein bisschen distanziert und die Umgebungen, die Verhaltensweisen von dem Menschen muss sich ändern, damit man neues Potenzial entdeckt, damit man wie so ein neues Leben dazu gewinnt. Und ich glaube, dass man ganz viele alte Gewohnheiten ablegen darf, um ein neues Leben oder das Leben mit einem neuen Blick zu betrachten zu können.
Ja,
War es
ein
bei
bisschen
mir.
Platz schaffen. Das ist ja wie so Kleiderschrank ausmisten, oder? So ein bisschen Platz für ein neues oder einfach mehr Platz zum, weiß nicht, atmen oder so, ne? Das ist irgendwie ganz,
Genau, und wie
also
viele
so stelle ich mir
denken,
das vor.
genau, genau so ist es, wie ausmisten. Viele denken ja auch, man muss irgendwie auswandern, um glücklich zu werden. Ich muss jetzt, was weiß ich, für immer nach Hawaii, um glücklich zu werden. Aber ne, du hast ja auch das Thema, den inneren Zustand angesprochen und das Innerliche. Und ich glaube, egal, an dem Punkt, wo du jetzt gerade bist, gibt es ein unentdecktes Potenzial, was du selber noch nicht siehst. Und ich habe meinen Job quasi angefangen mit einem kaputten iPhone 6. Ich hatte kein Geld. Meine Wohnverhältnisse waren zu dem Zeitpunkt gar nicht gut. Und ich habe wirklich so bei Minus angefangen. Und es war möglich, aus dem Punkt etwas zu erreichen. Es gab für mich ein Potenzial und dafür musste ich einfach mehr zu mir finden, in mein Inneres kehren, ein bisschen weniger außen, ein bisschen mehr innen und dann ist es schon möglich.
Ja, ich glaube, umso zufriedener oder wertschätzender kannst du das ja, also kannst du sein und das empfinden, oder? Also wenn man im Minus startet, das ist, glaube ich, manchmal gar nicht so schlecht. Und welche Veränderungen ich so mitkriege, bitte? Willst du noch
Ich
was
wollte noch
ergänzen?
dazu sagen, ich
Ja,
spreche jetzt
gern.
natürlich von meiner privilegierten Situation im Iran. Ich glaube jetzt nicht, dass man in anderen Ländern etwas weglassen kann und dann so. Also ne, es ist, ich spreche von Menschen, die jetzt in
Klar.
sicheren Umgebungen wie wir es haben. Also das
Klar,
ist
ja.
der Punkt,
Ja.
weil wir es können. So hier.
Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Fußnote, weil da muss man jetzt auch so unterteilen. Aber das ist quasi eine perfekte Überleitung, weil ich habe mir auch so gedacht im Vorfeld, weil ich finde eigentlich den Trend gerade ganz gut, dass, also klar, man streitet sich immer darauf, Humor alles und Satire und so weiter, aber welchen Vorteil ich auch sehe in Humor, dass manchmal Themen angesprochen werden, die vielleicht damals noch gar nicht angesprochen wurden oder die so tabu waren oder keine Ahnung. Also, dass man auch so viel erreichen kann durch Humor. Und ich habe mich mal so gefragt, kann dann Humor auch so ein Katalysator sein, so für soziale Veränderung? Also soll heißen, kann Humor ein Mittel sein für Inklusion und soziale Veränderung? Das finde ich irgendwie so ganz spannend.
Ja, je nachdem, wer es macht und welche Botschaft dahinter steckt, ne? Ich glaube schon, dass jeder Mensch in der heutigen Zeit in der Öffentlichkeit, ich spreche jetzt nicht nur von Humor, sondern jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, die Möglichkeit hat, ein gutes Vorbild zu sein oder einfach, ne, das Licht auf Sachen zu lenken, die wichtig sind. Das kann man auch mit Humor. Ich glaube, das ist immer die Frage des Warums bei jeder einzelnen Person. Und wenn jemand humorvoll ist und Comedian ist, aber noch zusätzlich ja ein Warum hat, was eben auf wichtige Themen. Ja, auch nicht jeder haben, aber wenn man dieses Warum innerlich hat, die Welt ein bisschen verbessern, finde ich auch ein falsches Wort, aber so was Gutes zurückzugeben, dann kann man viel bewegen, definitiv.
Ist das ein Weil die Frage habe ich mir gerade gestellt, ist das ein Anspruch, den man hat? Also will man die Welt ein bisschen besser hinterlassen? Oder kann man auch mal sagen, ja, nee, Comedy ist jetzt aber auch nur ein Job, den ich gern mache? Oder braucht man so dieses, nee, nee, ich muss auch schon, oder was heißt muss? Nein, falsch, aber ich möchte eine gewisse, so eine Marke setzen, egal wie groß oder wie klein sie ist. Weißt du, was ich
Ich
meine?
glaube, da gibt es verschiedene Comedians. Ich glaube, es gibt definitiv welche, die die Welt verbessern wollen. Und auch, das finde ich sehr mutig und sehr toll, Menschen, die sagen, ich setze mich aktiv für eine bessere Welt ein. Und das dominiert dann auch innerhalb meiner Kunst. Ich persönlich für mich habe eine andere Art. Ich gehe immer, ich würde mich nicht als eine Person sehen, die was verbessern möchte, sondern indem ich meine Geschichte erzähle oder meine Maske abmache, weiß ich, dass sich andere verstanden fühlen und dass andere, die andere verstehen, lernen. Ne? Also das erlebe ich oft. Und das ist meine Form von Dienst. Einfach, indem ich mich öffne, indem ich meinen Schmerz, der hinter meiner Comedy steckt, auch mal unzensiert und ungefiltert, auch mal zeige zum richtigen Zeitpunkt ohne Zwang. Ich erzwinge das nicht. Das ist auch ganz wichtig für mich, dass ich nicht immer eine Botschaft gebe, immer in die Tiefe gehe, sondern ich spüre das. Jetzt ist gerade der richtige Zeitpunkt. Und ich merke, dass dadurch, dass ich mich öffne, ne, wie innerhalb eines Gesprächs, wenn ein Freund sich öffnet, dann gibt es diesen einen Moment, wo man merkt, oh, da ist mehr dahinter.
Ja.
Und dieser tiefere Moment, diese Energie bewegt in dem Moment viel. Und ich lasse es mehr zu als mit Zeigefinger oder ich lasse es durchfließen, statt zu sagen, ey, ihr müsst irgendwie das und das machen, sondern eher, nee, ich öffne mich und man erreicht dadurch sehr viel, weil, wie gesagt, andere fühlen sich verstanden, die denselben Schmerz haben, aber eben eine Frau, die sonst mit dem Thema gar nichts zu tun hat, sieht, das ist echt und spürt das und entwickelt ein Verständnis. Und das ist in unserer Gesellschaft, finde ich, da, wo wir viel mehr hinkommen sollten oder dürfen, wo andere auch mehr ins Fühlen kommen und den Schmerz von anderen Menschen spüren und ins Mitgefühl kommen und nicht ins Mitleid. Mitleiden muss man nicht, aber dieses Mitgefühl und Verständnis, das ist so, was
Ja.
ich gerne vermittle oder spüren lasse.
Ja, ist, glaube ich, auch irgendwie so eine Form von Freiheit, so würde ich das übersetzen, zu entscheiden. Also, ich fand das so toll, wie du es beschrieben hast, dieser Moment, wenn man irgendwie merkt, da kann man jetzt nochmal reingehen, dann gebe ich nochmal eine Botschaft mit. Aber klar, total clever, gut, dass du es aufgeklärt hast, dass die anderen ja entscheiden, ey, du hast da viel gegeben gerade, ich kann da viel rausziehen und kann mich da wiederfinden. Und das ist ja, du hast ja quasi auch keinen Einfluss darüber, wie so dein Werk, dein Schaffen so das Publikum trifft, oder? Also es ist ja im besten Falle haben alle eine super tolle Zeit, ne? So, und können irgendwie so lachen und feiern dich. Und entweder kennt man deine Geschichte oder man kennt sie nicht, dann ist es, glaube ich, genauso lustig, weil du ja da immer auch wieder so das mit einfließen lässt, sodass man das immer versteht. Und bei Live-Auftritten gibt es ja auch so manchmal so eine unmittelbare Interaktion mit dem Publikum. Welche Reaktion aus dem Publikum hat dich denn so unvorhergesehen mal am meisten geprägt? Gab es irgendwas, wo du so ein Feedback bekommst und sagst irgendwie so, ach, okay, das habe ich ausgelöst? Krass, hätte ich nie gedacht. Aber gut zu wissen.
Ich habe tatsächlich, was war das? Nee, verwirrt so ist mir zum Glück noch nicht passiert. Doch manchmal machen die halt nicht mit oder so, oder ne, wenn man
Okay,
da jemand
Klassiker,
anspricht und hat keinen Bock, dann
ja.
ist so gut, ich suche mir jemand anderen oder so. Aber was ich einmal irritierend fand, war, als so eine Größe vor kurzem, ich bin unter sehr schwierigen Bedingungen aufgetreten. Das war eine relativ kleine Bühne und da war mittendrin eine Säule. Rechts davon war ein sehr viel älteres Publikum, links von mir eher jüngeres und hinten hat eine Gruppe von Frauen sich einfach unterhalten mitten in der Show. Also die haben so ihre eigene Party auf meiner Soloshow. Und bei
Okay.
Soloshows ist eigentlich, freuen die sich, wenn die Künstlerin auf die Bühne kommt. Und da war so eine Gruppe von so Rich Women, die waren so richtig so am Unterhalten, haben Champagner getrunken. Champagner, ich gehe mal davon aus, aber so, und die haben sich immer so unterhalten. Und das war so, ich so krass, ey, ist mir auch noch nie so passiert. Und da musste ich auch mal lernen, wie geht man damit um? Und da habe ich gemerkt, normalerweise werde ich bei sowas lauter und gebe mehr Gas, aber es hat erst besser geklappt, als ich leise geworden bin, bis hin zur Stille, weil dann erst sind die ruhig geworden. Und das war auch so eine coole Erkenntnis, wie man, dass ich da noch viel lernen darf. Und genau dieselben Frauen kamen am Ende, das war so eine geile Show. Und
Wirklich?
ich würde dich gerne, ja,
Okay.
ich bin auch Veranstalterin und würde dich gerne buchen und so. Ich so, ah, okay, sehr gut. Das hat absolut nichts von meinem Programm mitbekommen, aber geil.
Okay, aber buch mich ruhig, das ist kein Thema,
Nee,
genau.
ich habe da
Nein,
sogar den
Quatsch,
Namen gemerkt, dass
Spaß,
wir da genau absagen.
Spaß. Spaß, ja. Aber lustig,
Ja.
ja. Auch was pädagogisch Wertvolles, ne? Ruhiger zu sein, damit die Masse auch ruhig wird. Ja, krass. Mensch, die Zeit vergeht so schnell und wir sind aber trotzdem richtig gut vorangekommen. Genauso habe ich es mir eigentlich vorgestellt, dass wir so tief und ja, tiefgründig in die Fragen gehen und auch noch vielleicht mehr Sachen von dir kennenlernen oder vielleicht so dein Denken und dein Fühlen vielleicht nochmal so verstehen. Und bevor ich vielleicht nochmal frage gleich, worauf wir uns so als nächstes freuen können, so von dir. Stelle ich dir mal meine letzte Frage und die ist bei allen auch gleich. Und ich freue mich aber auf diese Frage, weil die Antworten immer so unterschiedlich, aber dann auch schön sind. Was ist in deinem Leben schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert?
Ein gewisses Urvertrauen ins Leben zu haben, zu wissen, dass man trotz Sorgen, trotz Schmerz, trotz irgendwelchen Koffern, die man zu tragen hat, irgendwie doch geführt ist und das Leben einen immer wieder quasi schöne Überraschungen sendet. Urvertrauen, davon hätte ich gerne noch mehr.
Das ist eine schöne Antwort, Urvertrauen, weil das ist ja eigentlich so, ja, die Quelle von zufrieden sein, oder? Oder glücklich sein oder schaffen, Motivation. Ich glaube, da kann man irgendwie alles draus lesen. Ja, ist eigentlich total, total schön. Ich habe vorhin schon gesagt, im Intro, Buch, Tour, also zwei Touren ja eigentlich, wenn man das so sagen kann, kann man auch alles verfolgen. Ich werde auch alles in die Shownotes packen, also deine Social-Media-Auftritte und deine Internetseite und auch die
Genau, also
Sendungen.
Next Level ist meine eigene Tour und die
Genau.
andere, also ich bin manchmal bei Mixshows, das ist nicht meine Tour, aber Next Level ist so meine eigene Solo-Show und das ist so quasi die Tour, die wir gerne vergrößern dann im Herbst und genau.
Das heißt, man muss schon, also, oder anders, man kann sich dann bei dir auf den entsprechenden Seiten dann auch informieren. Worauf kann man sich noch freuen? Also hast du abseits vielleicht von Stand-up und Buch und also die Sendungen sind ja auch auch mega. Ich frage mich dann immer, warum online? Primetime, lineares Fernsehen, bitte, liebe Verantwortlichen.
Wir sind auch gelaufen bei WDR. Also, ja, wir sind bei WDR gelaufen und beim HR-Fernsehen. Also, das wurde tatsächlich auch linear ausgestrahlt, was sehr cool war. Wir haben erstmal wenige Folgen produziert, weil es eher so Pilotfolgen sind, sind aber noch an weitere Staffeln und Folgen dran, suchen aber noch ein. Also versuchen gerade Konzepte anzupassen, weil es ja immer, ist auch immer viel Arbeit in der Medienbranche.
Total.
Und ja, da wird auf jeden Fall fernsehtechnisch noch viel auf uns zukommen, was mich betrifft. Und genau die Tour. Dann gibt es so hier und da interessante Gastauftritte beim Fernsehen, ja, wo ich immer nicht viel dazu so verraten kann, aber es ist ganz cool. Und yes, aber Fokus versuche ich mal so ein bisschen auf meine Tour zu legen und da ein geiles Programm jetzt mal zu schreiben, was lustig und deep ist. Das ist so meine Hürde immer, da kreativ auch mal in den Fluss zu kommen, weil ich ja doch immer tausende Sachen nebenbei mache und
ja,
da bleibt
stimmt.
der Fokus vom Stand-up,
ja.
vom Stand-up dann auch ein bisschen weg, was ja eigentlich so mein Tool ist. Ja, genau, aber da komme ich auch hoffentlich noch hin.
Sehr cool. Ich bin gerade nicht überrascht, aber total happy, weil du hast es gerade so gut beschrieben. Also deine Tour soll irgendwie lustig und deep sein. Und genauso wollte ich auch die Fragen formulieren. Also das war so mein Anspruch für dieses Interview. Und ich hoffe, es ist mir ein bisschen gelungen. Und
ist dir gelungen, Matthias? Ist dir wirklich gelungen?
Na, was
ein Glück. Sehr gut
gelungen.
Ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Ich mag ja immer Menschen mit Tiefgang, so privat, ne? Also kann ich mich fast, also ich kann keine Smalltalks führen.
Ich ja, ich auch
mag
nicht.
Auch eigentlich Podcasts nicht, wo es so sehr oberflächlich ist und immer ne, dieselben und gleichen Fragen. Deswegen, ich freue mich immer, wenn es mehr in die Tiefe geht, gerade bei längeren Gesprächen. Deswegen, alles richtig, lieber Matthias.
Sehr gut.
Danke dir.
Ich danke dir auch und das war der Grund, warum ich dieses Podcast-Konzept gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich bereite mich lieber etwas länger vor, aber stell dann keine Frage von wegen, wo kommst du her, was ist deine Geschichte, sondern geh schon darauf ein in meinem Intro und kann so vielleicht noch etwas mehr daraus ziehen. Dann sind wir gespannt, was noch alles so passiert. Du wirst uns natürlich informiert halten und dann sage ich mal bis zur nächsten Veranstaltung und alles Liebe und Gute und bis bald.
Ja, danke, lieber Matthias. Komm vorbei, bist überall eingeladen. Tschüss.
Das haben wir auf Ton. Auf Ton.
Sehr gut, so schön.
Regie, das wird nicht rausgeschnitten. Genau, nur, wir nehmen nur die letzte Zeile. Wir nehmen nur die letzte Zeile. Okay, alles klar, bis dann.
Ja, ach schön.
Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, hör doch auch gerne mal in die anderen Folgen rein. Wie gewohnt gibt es immer am 13. des Monats was Neues auf die Ohren. Mats ab!